Herzlich willkommen zum Party Possible Podcast Wochenrückblick mit deiner Gastgeberin Nadine Dorau.
Hi, vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei bist. Lass uns direkt mit einer ganz fabelhaften, guten Neuigkeit in den Starttagen oder Tag tragen. Mit einer guten Neuigkeit. Ach, das ist ein schöner Satz. In dem tschechischen, Achtung, jetzt kommt ein sehr schwieriges Wort für uns Deutsche, BRDY, wie wird das ausgesprochen, gibt es einen ehemaligen Militärstützpunkt mit einer ehemaligen Entwässerungsanlage, die natürlich künstlich angelegt wurde. Diese Entwässerungsanlage hat nun so weit geführt, dass dort schon etwas länger die unterschiedlichen Wissenschaftler, die unterschiedlichen Ingenieure daran arbeiten, einen Plan zu erstellen, um dort einen Damm zu bauen. Dieser ganze Plan war auch so weit fortgeschritten, dass es hätte schnell umgesetzt werden können. Woran ist es gescheitert? Und Achtung, ich denke mal, das wäre nur bei uns so. Nein, es ist wohl auch in Tschechien so. Es hat gescheitert an den Abstimmungen. Es kam zu keinem Ergebnis, trotz mehrmaliger, etwaigen und mehrfachen Abstimmungen, trotz Kalkulation von 1,2 Millionen Euro, trotz präziser Pläne und so weiter und natürlich auch diesen unglaublichen Fakten zu der Nutzung des Damms. Nun, was wurde gemacht? Und das ist so schön, es ist wieder so, die Natur hat da schon längst eine Lösung. Genau an dieser Stelle, wo genau dieser Damm, der natürlich auch künstlich angelegt werden sollte, gebaut werden sollte, haben die Biber dann einen Damm gebaut. Natürlich in einer Perfektion, wie wir es Menschen uns nur zu träumen oder wahrscheinlich nicht einmal zu träumen wagen. Und wie sehr das doch zeigt, diese unglaubliche Kraft der Natur, dieser unglaubliche Instinkt der Natur, in diesem Fall der Biber, dass sie mit dem Bau diesen Damms unzähligen Lebewesen ein neues Habitat, neuen Lebensraum geschenkt haben. Ist das nicht wundervoll? Und was einfach besonders spannend ist, es handelte sich ja um eine künstlich angelegte Entwässerung. Und da sage ich, die Natur nimmt sich alles wieder. Und so schnell und in einer solchen Perfektion. Ich glaube, wir brauchen gar keine Angst haben um unsere Umwelt. Und dann möchte ich auch direkt einmal noch auf weitere Studien eingehen, die in den letzten Wochen, aber explizit jetzt in der letzten Woche, stark von den Medien geprägt wurde oder was viel in den Medien auch gezeigt wurde, worüber ich gerne reden möchte. Und hier sind wir wieder bei der Natur und auch bei den Tieren, aber natürlich auch bei den heutigen Kommunikationsmitteln, nämlich zum Beispiel den Handys. Ich hatte hier ein ganz tolles Interview mit einer Redakteurin der Bild der Frau und sie sagte zu mir, ich weiß gar nicht, warum mich das so viel mehr genervt hat, als ich im Zug saß, als ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln saß. Es hat mich mehr genervt, dieses Tickern des Handys, wenn jemand schreibt, als dass es eine Stimme gewesen wäre, als dass es ein Telefongespräch gewesen wäre. Und das lässt sich natürlich begründen und auch solche Studien sind in der letzten Woche mehrfach besprochen worden. Das eine ist natürlich, also wenn du mit jemandem sprichst, auch wenn uns das vielleicht total nervt, egal ob das ein Sprechen ist, ob das ein Husten ist, ob das ein Singen ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln, was uns eventuell nerven würde oder überhaupt in Bezug auf Personen nerven würde, ist das nicht so anstrengend für unser Gehirn, triggert uns das nicht so sehr, wie zum Beispiel die mechanisch-elektronischen Tipper, wenn wir eine WhatsApp schreiben oder und dann eben nicht das Handy auf lautlos haben. Und da rede ich jetzt gar nicht über natürlich Knicke und Etikette. Wir sollten es immer auf lautlos haben, auch wenn wir schreiben, damit man diese Töne eben nicht hört. Vor allem, weil sie ja auch überhaupt gar nicht wichtig sind. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo wir etwas schreiben und wir hören diese Töne zeitgleich, ist es natürlich für unser Gehirn, ähnlich wie beim Klicktraining bei Hunden, es gewöhnt sich an diesen Ton und es weiß, der Buchstabe ist in das Handy gegangen, auch wenn unser Auge das sieht. Achtung, in dem Moment ist es dann nämlich nicht mehr notwendig, weil wir einen anderen Sinn haben, der das beobachtet. In dem Moment, wo wir sehen, dieser Buchstabe geht in unser Handy rein, in unseren WhatsApp-Nachrichten, wenn wir eine E-Mail schreiben, in unseren Nachrichten, wie auch immer, wir tippen es ein, dann brauchen wir den Ton nicht dazu. Anders, Achtung, ist es natürlich bei der Sprache. Wenn wir etwas aussprechen, dann sieht unser Auge diesen Ton ja nicht. Das heißt, diese Resonanz, was das mit unserem Körper macht, dass wir das ausgesprochene Wort selber auch nochmal verarbeiten und uns dadurch dann sicher sind, aha, ich habe das gehört, es ist tatsächlich aus meinem Gehirn durch den Mund zu der anderen Person gegangen, hoffentlich, wenn dieser es verstanden hat. Aber es ist, das, weißt du, das ist für uns dieser Doppelcheck. So, und in dem Moment, wo ein Handy erfunden wurde, hat man natürlich versucht, mit diesen Tönen das Gleiche zu erzeugen in unserem Gehirn. Nämlich die Aufnahme, okay, Buchstabe ist im Handy drinne, Buchstabe kann nun oder Text kann nun gesendet werden, was ja Quatsch ist, weil du ja diesen Buchstaben siehst. Also für mich bräuchte es eben bei den Tipps, Aufgaben, die wir mit unserem Handy machen, keinen Ton geben. Und natürlich ist die Erklärung dahinter, warum uns dieses laute Tippen mehr stört von jemand anderen als ein Gespräch, ist eben, dass es unnatürlich ist. Sprache ist immer noch natürlich, während eben diese elektronisch-mechanischen Töne von uns ganz anders wahrgenommen werden nämlich immer als Störgefühl und natürlich auch so ein Stresslevel dann hochpushen. Jetzt haben wir schon in den ersten beiden unserer Themen für diese Woche sehr über die Natur gesprochen, über ein natürliches Verhalten gesprochen und ich möchte auch darin weitergehen. Denn hier ist jetzt festgestellt worden und das finde ich einfach wunderbar. Wir verlagern ja unser soziales Miteinander oder überhaupt unser Leben schon sehr stark aus dem normalen Hier und Jetzt in eine digitale Welt. Und trotzdem haben wir die Bedürfnisse, soziale Kontakte. Und ich würde das gar nicht soziale Kontakte, sondern ich würde das einfach mal anders benennen. Ich würde mal sagen, Seelen und schlagende Herzen zu fühlen, zu sehen, im Miteinander zu sein. Und natürlich ist das auch genau der Hintergrund, warum Plattformen wie TikTok, warum YouTuber, zu denen man eine persönliche Verbindung aufbaut, die man ja auch, die uns duzen, die wir zurückduzen, ja, das werden immer mehr zu sozialen Kontakten, was ja auch sehr geschickt macht, dass dadurch, dass YouTuber oft zur gleichen Zeit, ich erinnere mal an Sascha, jeden Sonntag um 18 Uhr erscheint ihr neues Video. Das ist wie eine Verabredung. Oder die Videos von Shadow, die immer jeden Mittag jetzt müsste ich liegen, 14 oder 15 Uhr erscheinen. Und das muss gar nicht lange sein, ja. Und also keine Stundenvideos, sondern wie ein kurzes, nettes Telefonat mit einem guten Freund, mit einem guten Bekannten, was aber tagtäglich stattfindet, wo du dich darauf verlassen kannst. Und diese Vertrautheit, diese Zuverlässigkeit schafft dann eben auch die Bindung. Und so wurde es jetzt herausgefunden, das ist ja, was ich schon immer gesagt habe. Also ich hätte es nicht erst mal untersuchen müssen. Ich wusste das nämlich durch Eigentest und Selbsttest schon vorher. Es gibt genau das, was wir bei Menschen haben in den sozialen Medien, warum das bei Menschen funktioniert, eben auch bei Tieren. Und 35% oder um 35% wird dein Stresslevel gesenkt, wenn du dir Tiervideos anguckst. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich mir gerne Tiervideos angucke. Nicht, weil ich sage ja immer, ich habe keinen Stress, ich bin nicht gestresst. Ich glaube, das ist etwas anderes. Ich habe ganz viel zu tun, ich habe viel Arbeit. Und ganz vieles ist auch unfassbar herausfordernd, worüber ich mich ärgere. Und vielleicht ist das dann dieses Stresslevel, was vielleicht gar nicht mit Arbeit zu tun hat, sondern mit so einem emotionalen Stress. Ja, wo Sachen nicht richtig laufen, wo ich mir denke, meine Güte, das ist doch nicht gerecht, das ist doch falsch. Und so hat ja jeder seine Sache, worunter er leidet. Vielleicht hast du einen nicht loyalen Freund und leidest sehr unter Unloyalität. Es gibt Menschen, die unglaublich eifersüchtig sind und dass das für die dann wirklich ein hohes Stresslevel ist, wenn ihre Freundin, ihr Freund auch nur mit einer anderen Person, anderen Geschlechts oder gleichgeschlechtlich, also jedenfalls auf eine Art telefoniert, die du vielleicht schon als anzüglich empfindest, obwohl das gar nicht so ist. Ja, also ich meine, jeder hat da eine andere Form, die er für sich selbst als schlimm oder als anstrengend oder als stressig empfindet. Und das Gegenmittel, und das finde ich ja so spannend, während ich sage, boah, ich finde respektloses Verhalten furchtbar, ich finde Ungerechtigkeit furchtbar, wenn etwas nicht mit Fakten belegt ist, sondern so willkürlich ist, das finde ich furchtbar, darum war diese Corona-Zeit, das fand ich grausam, wo einfach hier von 10 bis 16 Uhr konntest du mit der Bahn fahren, weil da war das Coronavirus nicht aktiv, aber danach nicht mehr. Boah, habe ich mich geärgert, weil da kein Fakt hintersteht, ja, weil die Logik leidet. So, also jeden von uns ärgert und stresst etwas anderes, weil jeder von uns da individuell ist. Aber wir alle kommen auf die gleiche Art runter. Nämlich, wenn wir uns Tiervideos angucken, diese senken, egal welche Art von Stress du ausgesetzt bist und welche Art von Stress dich am meisten triggert, dich am meisten anspricht, du am meisten drauf ansprichst, ist die Medizin immer Tiervideos gucken. Ist doch fabelhaft, dass dadurch, durch die gleiche Medizin, immer, egal was ausschlaggebend war für dieses Stresslevel, dieses um etwa 35% gesenkt werden kann. Und das ist natürlich auch nicht so, dass ich oder dass du jetzt hier eine Stunde lang Tiervideos gucken musst. Das geht sogar relativ schnell und das finde ich ganz wunderbar. Und das ist aber auch natürlich im richtigen Austausch mit Tieren so, dass wir halt etwas haben, was uns keine Widerworte gibt, was einfach nur da ist, bedingungslos uns liebt. Ganz egal, wie du morgens aussiehst, ob du 5 Kilo mehr oder weniger wiegst, ob du dich gerade selber wohlfühlst. Weißt du, das Tierchen ist immer da, macht alles mit dir mit, macht dir überhaupt gar keine Vorwürfe, macht dir überhaupt gar keinen schlechten Sinn, wenn du nicht anrufst, weil du zu spät bist, zu früh bist. Erwartet gar nichts von dir, sondern liebt dich wirklich bedingungslos. Und ich denke, das setzt unser Gehirn dann einfach um durch diese Erkenntnis, dass wenn wir diese Videos sehen, dass es das gleiche in unserem Kopf auslöst, nämlich so einen Touch von bedingungsloser Liebe, Stressreduktion und herunterkommen. Und da ich es gerade schon angesprochen habe, gehe ich auch einmal in die USA, nämlich zu einer Ungerechtigkeit. Ich nehme ein repräsentatives Beispiel, weil es einfach uns allen bekannt ist und sagt dir auch die Idee dahinter. Das erste Bild, was von Melania Trump veröffentlicht wurde oder was sie hatte veröffentlichen lassen als First Lady, ist sehr maskulin. Also sie trägt ein Smoking, ja, mit leicht aufgeknöpfter Bluse, obwohl ich eher sagen würde Hemd. Sie trägt ein Kummerbund und hat eine sehr bossy Haltung. Nichts im Vergleich, wenn man sich das anschaut, wie damals die First Lady, und ich muss auch zugeben, wie von mir die First Lady gesehen würde, egal ob das Gracia Patricia ist, die ja die First Lady von Monaco war, auch wenn sie eigentlich ja Fürstin war. Oder ob es Jackie Kennedy ist, Jackie Onassis dann später. Sie alle haben natürlich eine sehr elegante First Lady gegeben, repräsentiert, haben sich sehr auf ihr wunderbares Aussehen, feine Stoffe, schöne Frisuren und eben auch oft Kleider in ihrer Aussage gestützt. Und ich fand es schöner. Das ist meine Meinung. Die kann ich dann auch dementsprechend, genauso wie ich es gerade gesagt habe, für mich ist es schöner, wenn, weil ich das einfach schöner finde, weil, aber. Es ist halt wirklich eine Katastrophe, wenn in der Vogue eine Kolumne von Hannah Jackson veröffentlicht wird, in der sie zerstörende Beispiele und verletzende Beispiele nimmt. Ich finde, das muss nicht sein. Und das zeigt dann wieder sehr, sehr, auf welchem Niveau manche arbeiten. Und ich finde das furchtbar, dass die Vogue sich dessen annimmt. Hannah Jackson hat also gesagt, sie sieht aus wie ein Zauberer anstatt eine First Lady. Und ich würde sagen, sie sieht aus wie ein Geschäftsmann, wie ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann da, aber sie hat weitere Vergleiche gebracht und das hätte einfach nicht sein müssen. Zudem muss man einfach sagen, dass Hannah Jackson in ihrem Leben noch nicht viel geleistet hat, was gar nicht daran liegt, dass sie jetzt dumm ist oder faul ist. Sie ist einfach unfassbar wahnsinnsjung. Sie ist 23 Jahre lang, sie ist durch vieles, was sie in ihrem Leben gemacht hat, meiner Meinung nach auch nicht in der Position, jemanden so zu verurteilen, so abwertend über jemanden zu sprechen und so zerstörerisch. Wenn man dann noch das Bild von ihr dazu sieht, was sicherlich keiner Mode-Ikone nahe kommt, ja, wo du sagen würdest, okay, wenn das eine Mode-Ikone sagen würde, wenn das jemand sagt, der für Stil, für Charisma, für Auftritt bekannt ist, nehmen wir Die erste, die mir einfällt, ist Diana. Die zweite, die mir einfällt, die eben noch am Leben ist, ist Prinzessin Catherine. Ja, wenn so jemand etwas sagen würde, hätte das etwas ganz anderes, eine ganz andere Aussagekraft als jemand, der so aussieht und zwar angezogen, die einen solchen Kleidungsstil bevorzugt, wie Hannah es tut. Und diese vernichtenden Worte, weißt du, also hätte sie einfach gesagt, ich finde das, natürlich muss es da anders aufgemotzt sein, aber ich finde, sie kleidet sich sehr wie ein Geschäftsmann. Vergangen sind wohl die Tage der schönen Roben, der langen Kleider und Seidenstoffe. Blicken wir doch einmal, und das wäre ja noch hilfreich interessant gewesen, wenn wir mal so eine Geschichtsreise gemacht hätten. Eine Reise durch die unterschiedlichen Kleidungsstile der unterschiedlichen First Ladies. Da hätten wir Evita von Argentina genauso dazu nehmen können, wie tatsächlich auch Princess Grace, aber natürlich auch gerade im Besonderen die First Ladies der USA. Dann hätte es eher einen Mehrwert gehabt. Aber jemanden einfach nur zu verurteilen, weil zu verurteilen, mit schlimmen Worten runter zu degradieren und einfach nur abzulästern, ist der Vogue nicht würdig. Und dann schauen wir noch einmal auf den 10. Februar. Das ist nicht mehr weit, also eine Vorausschau. Denn jetzt kommen also ab dem 10. Februar ist ja das Gesetz durch, beziehungsweise wird es dann in die Tat umgesetzt. Es ist ja erlaubt bei uns in der EU, die Mehlwürmer bzw. Mehlwurmpulver mit zu verarbeiten, zum Beispiel in Broten. Und das hat sicherlich schon jeder gehört, gerade im letzten Jahr, als es dann auch zur Diskussion und zur Abstimmung kam. Aber jetzt ist es soweit, und was ist eigentlich der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass die Deutschen oder überhaupt EU, nicht nur die Deutschen, wieder mehr natürliches Vitamin D aufnehmen sollen und dass dadurch dann einfach nicht nur die Krankenkassen entlastet werden, sondern auch ja, die Menschen wieder gesünder werden. Was ist also passiert? Die Mehlwürmer bieten eine hohe Quelle an Vitaminen, im Besonderen an Vitamin D. Vitamin D haben wir aus allen Lebensmitteln, genau wie die Bitterstoffe zum Beispiel im Rosenkohl oder in vielen anderen Kräutern, in vielen anderen, nicht nur Gemüse, sondern insgesamt im Lebensmitteln herausgezüchtet. Und das wird, glaube ich, jetzt gerade einfach wieder in die ursprüngliche Position zurückgegeben mit Zugabemitteln wie Mehlwürmer. Also wären einfach mal die Rosenkohlpflanzen nicht so unglaublich bearbeitet worden oder so viele andere, dass es für unseren Gaumen halt nahezu alles gleich schmeckt und durch diese Bitterstoffe, die so wichtig und so gesund für uns sind, aber auch so vieles dann fehlend ist, verzichten wir natürlich auf wahnsinnig viele Nährstoffe. Und das sieht man ja in den früheren Zeiten. Die Menschen brauchten ja viel weniger Nahrung. Unser Körper verlangt heutzutage nicht nur nach viel mehr Nahrung aufgrund von, keine Ahnung, den Fastfood-Ketten oder aufgrund eines falschen Essverhaltens. Also unser Körper, natürlich, also am Ende des Tages ist es ein falsches Essverhalten, was aber einfach dadurch herrührt, dass der Körper ja nach mehr Essen verlangt. Und das ist nicht nur, weil wir nach und nach immer unseren Magen größer gemacht haben und mehr reinpasst, sondern das liegt natürlich auch daran, dass unser Körper erstmal versucht, die Nährstoffe auf einer natürlichen Weise aufzunehmen. Und wenn deine Nährstoffe nicht so wie früher durich zum Beispiel ein 100 Gramm Gemüsebeilage, 50 Gramm Kohlenhydrate und 100 Gramm Fleisch gedeckt werden können, wie es früher war, sondern du die doppelte Menge brauchst, um das gleiche an Nährstoffen zu haben, ist es doch logisch, dass der Körper nach mehr Essen ruft. Und das ist die einfache Konsequenz dahinter. Das ist, warum Menschen immer dicker werden. Es fehlen die Bitterstoffe. Mit den Bitterstoffen sind die Nährstoffe, die Vitamine herausgezüchtet worden. Das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt muss es einfach irgendwie zugefügt werden. Und das ist der eigentliche Hintergrund. Nur damit du es einmal gehört hast, dass die Mehlwürmer jetzt auf einmal in unserem Alltag im Brot stattfinden. Das ist ein unnatürlicher Ausgleich dessen, was wir früher in unseren Speisen, in unseren Gemüsesorten, in allem wesentlich mehr beinhaltet hatten, als das, was jetzt künstlich durch Pulver, durch Mehlwurmpulver, sei es auch natürlicher als eine Pille, wieder zugefügt wird. Wir kommen jetzt noch zu zwei Themen, die ich gerne auch noch ansprechen möchte. Es ist, und das ist sehr, sehr wichtig für uns alle, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich wusste es tatsächlich nicht, und das ich weiß gar nicht, vielleicht weiß ich das seit einem halben Jahr, dass die Straßenbahn oder die öffentlichen Verkehrsmittel hat Vorfahrt. Die Straßenbahn muss am Zebrastreifen nicht anhalten. Also das heißt, mir war das wirklich nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, ich gehe über den Zebrastreifen. Natürlich, wenn da ein Auto angerast kommt, eine Straßenbahn angerast kommt, gehe ich da auch nicht rüber. Mir ist es aufgefallen, als ich über einen Zebrastreifen gegangen bin, kurz hinter diesem Zebrastreifen war eine Bahnhaltestelle und die Bahn ist angefangen und hat mich weggeklingelt. Ich denke ja, aber hallo, hier ist ja wohl ein Zebrastreifen, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich das nachher gegoogelt und tatsächlich ist es so, die Straßenbahn hat immer Vorfahrt. Und so ist es in Köln zu einem ganz furchtbaren Unfall gekommen. Es ist grün gewesen für die Fußgänger als auch für die Straßenbahn. Und über diese grüne Ampel ist ein Kind über die Straße gelaufen und wollte zu seinem Opa, welcher auf der anderen Straßenseite war, hat gedacht, hier grünes Männchen, du kannst laufen. Die Straßenbahn mit dem Gedanken, ich habe immer Vorfahrt, ist losgefahren. Ich will gar nicht unterstellen, die hat das Kind jetzt, um Gottes Willen, ne? Also das ist ja das Schlimmste, was ihr passieren kann, eines der schlimmsten Sachen, die dir passieren kann, wenn du ein Kind tot fährst, ja. Aber aufgrund dieser Regelung ist die Straßenbahn halt einfach losgefahren, das Kind ist tot. Und natürlich ist das ein Auseinanderreißen der Familie. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das Kind wollte zu dir. Der Opa macht sich Vorwürfe, das Kind wollte zu mir, habe ich gerufen, habe ich nicht gerufen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das Kind ist tot, weil es zu mir wollte. Das ist eine Last, womit du dein Leben lang leben musst und das ist einfach grausam. Die komplette Familie ist dann auseinandergedriftet. Und was ich noch als besonders schlimm empfinde, zusätzlich zu dieser nicht vorstellbaren Trauer, dass du dein Kind verloren hast, zu diesem unvorstellbaren, schweren Schlag, den du irgendwie ertragen musst, kam dann noch dazu, dass die Rheinbahn die Kosten des Unfalls der Familie in Rechnung gestellt hat. Und dann denke ich mir, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Und natürlich geht es dann hier nur nach Gesetz und Fakten. Es wird dann nicht auf die Einzelsituationen geachtet. Und das ist ja rechtlich richtig, weißt du? Und das ist so furchtbar, so schlimm zu ertragen. Und das schon nur als außenstehende Person dabei zuzuschauen, dass es möglich ist, dass etwas, was so emotional auf jedem Wert basierenden Einstellung von uns, was so sehr verwerflich ist, falsch ist, aber rechtlich richtig sein kann. Also so sehr wichtig. Meine Mutter hat mir das beigebracht, da war ich ganz klein. Die hat immer zu mir gesagt, Nadine, es nutzt nichts, wenn auf deinem Grabstein steht, sie hatte Vorfahrt. Ach, ich glaube, das war, als ich den Führerschein gemacht habe. Aber so war es dann tatsächlich auch früher, als ich gesagt habe, guck lieber nach links und rechts, du weißt nie, wer um die Ecke kommt. Du musst immer mit der Dummheit der anderen rechnen, mit der Unachtsamkeit der anderen. Achte immer darauf. Verlasse dich darauf, dass du nochmal abcheckst, dass du nochmal guckst. Ich habe es meinem Kind ja genauso weitergegeben und denke, boah, das ist einfach, du machst alles richtig, du gehst über grün, du gehst über den Zebrastreifen und diese Informationen hat mir vorher nie jemand gesagt. Und vielleicht dadurch, dass es sich hier durch den Podcast verbreitet, meine Zuhörer das wieder um ihren Familien sagen, kann sowas in Zukunft einfach vermieden werden. Die Bahn hat immer Vorfahrt, also das heißt, wenn du grün hast, hast du nicht grün, wenn da eine Bahn ist. Und natürlich müssen wir immer auf die Dummheit oder Unachtsamkeit der anderen achten. Auf die Dummheit der anderen achten müssen wir tatsächlich immer mehr, beziehungsweise, Achtung, hier ist es gar nicht die Dummheit der anderen, hier ist es dann eine kriminelle Energie, das empfinde ich so. Ich habe von einem Fall gehört von einer Frau, einer Transfrau, die sich bewirbt bei den unterschiedlichen Stellen und das, so empfinde ich es, zum Geschäftsmodell gemacht hat, kleinste Fehler aufzudecken, welche zum Beispiel in den Arbeitsstellenveröffentlichungen gemacht werden. Ich sage dir mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist, sobald du eine Arbeitsstelle zu vergeben hast, reicht es nicht, diese zu veröffentlichen, sondern du musst sie auch dem Arbeitsamt melden, dass jeder wirklich Zugriff darauf hat, der zum Beispiel eben nicht auf deine Homepage kommt, in die sozialen Medien guckt, wo auch immer du das gerade veröffentlichst, von mir aus auch in der Tageszeitung, was wahrscheinlich schon eher obsolet ist. Aber du bist dazu verpflichtet, dieses auch der Arbeitsagentur der hiesigen zu melden, sobald du eine Arbeitsstelle zu vergeben hast. Außerdem musst du männlich-weiblich divers angeben. Zwei Fehler. Eine und die gleiche Transfrau hat sich einmal auf diese eine Stelle beworben, hat den Job nicht bekommen und hat den Arbeitgeber dann verklagt, dass sie aufgrund der Diskriminierung diese Arbeitsstelle nicht bekommen hätte, was nicht stimmt. Aber dadurch, dass sie überhaupt klagen kann, ist der Hintergrund, dass sich ein Fehler in der Arbeitsanzeige, in der Ausschreibung selbst befindet. Sonst hätte sie keine Handhabe. Aber dadurch, dass sich dieser Fehler in der Anzeige befindet, hat sie die Möglichkeit, die Person zu verklagen. Und es kommt nie oder selten zu einer Verurteilung des Richters, aber es wird immer ein Vergleich vorgeschlagen. Und das tatsächlich in beiderlei dieser unterschiedlichen Angaben, die ich dir gerade gemacht habe. Ein und gleiche Transfrau hat in den letzten Jahren 230 solcher Klagen angestrebt und oftmals ist sich dann auf einen Vergleich geeinigt worden, welcher in mehreren hunderttausend Euro Höhe liegt. Achtung, da sie ja noch immer arbeitssuchend ist, werden diese Vergleiche nicht auf ihr Arbeitsgeld bzw. Arbeitslosengeld angerechnet oder Bürgergeld angerechnet. Also das ist frei davon. Und es zeigt sich tatsächlich, dass es besser ist für die verklagten Arbeitgeber, schnell auf einen Vergleich einzugehen, der jetzt bei der Dame, die das nicht der Arbeitsstelle gemeldet hat, die Arbeitgeberin bei 700 Euro lag, als sie gesagt hat, ja okay, im Dezember allerdings hat derjenige, der nicht MWD, sondern nur MW geschrieben hat, einen Vergleich von 5.000 Euro zahlen müssen, weil er weitergegangen ist und nicht einknicken wollte. Und das ist für mich wieder so ein Fehler im Rechtssystem. Na, da kannst du recht haben. Du kannst recht haben. Du hast einen Fehler gemacht. Und bei dieser unglaublich hohen Potenz, die wir alle abarbeiten müssen, an Bürokratie, die wir alle in unserem Arbeitsalltag, neben dem, womit wir tatsächlich unser Geld verdienen, irgendwie noch schaffen müssen, kann so ein Fehler passieren. Und dann darf es nicht so weit kommen, dass aufgrund dessen es die Möglichkeit gibt, jemanden zu verklagen, was überhaupt gar nicht Hintergrund dessen ist, was Eindringen in die rechtlichen Möglichkeiten betrifft. Das heißt, wenn ich am Ende des Tages sagen will, ey, ich bin Transfrau und ich möchte deswegen Geld bekommen von dir und ich fühle mich von dir diskriminiert, kann der Einstieg für eine solche Klage nicht sein, dass ich als Arbeitgeber vergessen habe, dass diese Stelle dem Arbeitsamt zu melden ist. Das hatte nichts miteinander zu tun. Und da sind wir wieder bei der Gerechtigkeit. Das heißt, das ist etwas, was mich wahnsinnig triggert und aufregt. Ich werde also gleich ein paar Tiervideos gucken und sage dir einen ganz wunderbaren Start in die Woche. Heute noch einen wunderbaren Sonntag. Hab eine ganz schöne Zeit und mach's gut. Bis ganz bald.